Klein, aber hart.
Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Tag.
Hallo. Hallo. Hallo Christine, hallo
wir
Micha.
Sind's. Hallo André.
Ja. Ja. Gute Nacht möchte ich noch sagen, für die, die es später hören.
Ja, richtig. Ja. Oder ja. Guten Nachmittag oder guten Abend. Oder
ach, stimmt, man kann es ja immer hören. Habt ihr ja recht. Also für uns ist es jetzt noch so. Hallo. Ja.
Wir sind wieder mal direkt nach der Morgensendung unterwegs. Geht's euch allen gut? Die Frage.
Soweit ja. Ich, habt ihr, Christine hat gerade, glaube ich, auch schon sich ausgehustet. Ich bin gerade so, so am Zuschleimen irgendwie, ich weiß nicht. Ist das so
bei Zuschleimen?
Ja, so kennt ihr. Ja, ich schleime dich natürlich immer sehr, sehr gerne zu, aber das hat ja auch seinen Grund. Nein, aber so, also, irgendwie fängt das ja, jetzt sich, an hier, diese Krankheitswelle bei mir.
Wenn sich die Stimme so belegt, meinst du, ja?
Ja, ja, so. Aber jetzt.
Das ist, ja, bei Männern ist es natürlich wirklich immer doppelt schlimm, glaube ich.
Ja. Ja, ja, sowieso.
Das ist auch so eine, wenn die Stimme so belegt ist, man hat dann auch schon sowas wie eine Todesahnung, ja, finde ich. So bei Männern ist das ja so eine
genau.
Nahtod,
oh Gott, ja.
Eine Nahtoderfahrung.
Aber weil, ja. Hast du das auch, ich spüre auch immer, wenn Krankheiten kommen. Ich spüre ja, genauso, ja, ja, ja. So ja. Innerhalb von Minuten merke ich, ja. Oh, jetzt geht's ja. Los. Ja. So, das spüre ich ungefähr zweimal die Woche und dann passiert nichts.
Das führt einem dann auch so die Endlichkeit
ja.
Vor Augen. Habt ihr Angst vorm Tod eigentlich, vorm Sterben? Wenn wir jetzt einmal darüber plaudern gerade, so spontan.
Was? Wie kann man? Gut, Angst vorm Sterben? Also ich beschäftige mich da jetzt noch nicht so damit.
Okay. Micha, du?
Ja, irgendwie, ja klar, irgendwie schon. Ich war diese Woche erst auf einer Beerdigung, dann beschäftigt man sich natürlich schon wieder damit. Aber ja, also ich weiß nicht, ich bin da auch so ein großer Verdränger. Man kann das immer so schön weit wegschieben.
Ja, ich tröste mich mit einem Satz, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Da hat man sinngemäß gesagt, mit dem Tod oder mit dem Sterben ist es, oder mit dem Tod ist es wie mit der Blödheit.
Ja? Aha.
Man selber merkt es dann nicht mehr, es merken nur die anderen.
Wenn man betroffen ist, kriegt man es nicht mit. Genau.
Das ist allerdings wirklich wahr. Für einen selbst ist es vielleicht gar nicht so schlimm dann hinterher, ne?
Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Okay, also ich hoffe, wir kriegen den Micha jetzt über den Podcast hier mit seiner belegten Stimmung.
Ja.
Ich hab Kopfschmerzen heute. Also ich habe einen Kater in doppelter Hinsicht. Also ich habe einen Kater zu Hause, aber ich muss gleich mal hier ein Geständnis ablegen. Der trockene Januar ist seit gestern vorbei, weil, Micha, wir waren bei Christines Mama. Also meiner Ex-Schwiegermutter.
Und das zum muss
Geburtstag
man sich schön saufen,
beim weißt Griechen. Du? Was heißt, nee, ich habe ja nicht wirklich gesoffen. Es waren
so viel war's gar
zwei
nicht, ne?
Bier, zwei Bier und.
Aber hier die kleinen Scheißerchen.
Und der ultimative Uso.
Ja. Ach, also beim Uso hätte ich jetzt noch gedacht, guck mal, ja, da kommt man schlecht drum herum, da kommen die an und sagen, ja, Mars, ach, André, alter Freund, mal wieder da und so weiter, da kannst du schlecht Nein sagen. Aber du hast dann währenddessen sowieso schon Bier getrunken?
Naja, vorher halt. Naja, aber guck mal, es ist ja auch wirklich eine komische Situation. Da kommst du da als Ex-Mann zur Ex-Schwiegermutter, ja. Ne? Da sitzt deine Ex-Frau und dann bringst du deine neue Freundin mit und das ist ja auch alles ein bisschen komisch.
Der
und
da neue muss man Mann, sich, der Ex-Frau ja. Sitzt auch mit am Tisch.
Da muss also, man sich ein bisschen ja. Locker trinken.
Also dann trinkst ja, das Bier, du dann trinkst das Bier auch auf Ex, ja?
Genau, also jedenfalls erstaunlich, wie wenig Alkohol ich jetzt nach drei Wochen,
Januar. Ja, aber so wenig ist, ich meine, zwei Bier und zwei Uso ist jetzt auch nicht so wenig.
Ja, das ist also wirklich Kopfschmerz. Und, ja. Dann heute Nacht, ich sage ja Kater im doppelten Sinne, wir haben ja einen Kater, der Kater Carlo, und der hat geschrien. Ich sag's euch.
Was, wieso
kennt das? Ihr das? Wenn eine, na, gut, ihr seid jetzt nicht so die Katzenmenschen. Ne? Ja. Ja, wenn so ein Kater so.
Warum macht er das?
Riecht,
wieso denn?
Das ist total spannend. Man denkt dann immer als Mensch, da ist was und der will irgendwie Mitleid. Der braucht Zuspruch.
Nee, das ist
nicht mal unbedingt auch rammelig sein. Nee. Nee, es ist Revierverhalten. Es ist wirklich, also man kennt das von den Löwen in Afrika, wenn so in der Dunkelheit, wenn man dort in seinem, also auf Safari ist und dort im Zelt sitzt und dann machen die, wow, das klingt so ähnlich, halt 20, 30 Mal größer und mehr und man hört das wohl über fast 10 Kilometer dort in der afrikanischen Savanne, wenn der Löwe so brüllt und es ist wohl tatsächlich Revierverhalten.
Du willst aber jetzt den wilden afrikanischen Löwen in der Savanne nicht mit eurem ungefähr 20 Kilo schweren Hauskater vergleichen.
Naja, das ist
der dickste Kater, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der ist wie ein explodiertes Sofakissen.
Ja, das ist aber im Grunde ist das ja dasselbe. Das ist eine Raubkatze.
Und natürlich. Der jeden Tag sein Döschen geöffnet kriegt und dann wird Bürsti-Bürsti
gemacht. Ja, aber nachts macht er eben so laut. Das können ja Raubkatzen nur, also Löwen in Afrika, weil das ja sogenannte Top-Prädatoren sind. Das heißt, Top-Prädatoren in der Natur, das sind Tiere, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Und ein ausgewachsener Löwe hat schlicht und ergreifend keine natürlichen Feinde. Und deswegen kann es sich ein Löwe leisten, nachts in der afrikanischen Savanne so laut zu brüllen. Boah, also dem kann eigentlich nichts passieren. Welches Tier fällt dir noch ein?
Was? Wer laut brüllen kann?
Hippo. Die Hippos haben auch keine natürlichen Feinde, also die Flusspferde. Und die machen das nachts auch. Also die brüllen auch extrem. Also jedenfalls ist es beim Löwen, ist es bei den Raubkatzen wohl dieses Revierverhalten. Der will halt sagen, ja, das ist mein Revier. Und da gehe ich mal davon aus, dass das beim kleinen Kalu, beim Kater Kalu auch so ist.
Das macht man dann also immer nachts, damit möglichst viele. Das ist so wie wenn du so ein Stadtrat in der Straße hast, der da wohnt, der dann aber bis nachts um fünf große Saufgelage und Feste feiert und genau. Das Ordnungsamt einfach nicht vorbeikommt, ne?
Ja. Ach, ich freue mich so. Darf ich euch das sagen?
Was denn? Worauf denn?
In zwei Wochen bin ich wieder da.
Ach so, in Afrika.
In Afrika.
Oh, ich bin so kritisch.
Ach, ich freue mich so. Oh,
Micha, ja. Wollen wir einfach mitkommen?
Definitiv. Uns lädt ja keiner ein. Uns fragt ja keiner.
Na, aber wir wanzen uns einfach ein. Wir stehen einfach mit am Flughafen. Und sagen, hey, schön. Ah, da gibt es so einen lustigen Film. Wo ist denn das? Meine erfundene Frau.
Ach,
kennst du? Adam Sandler und Jennifer Aniston. Genau. Und da stehen dann auch irgendwie, keine Ahnung, die ganze bucklige Verwandtschaft steht da plötzlich mit gepackten Koffern schon am Flughafen. Hey, wir kommen mit. Und keiner hat Geld dabei.
Ja, ja, genau.
Das könnten wir auch so machen.
Nee. Ich suche ja gerade die Ruhe. Ja, also Ruhe. Die Ursprünglichkeit. Das ist ja irre. Nirgendwo als in der afrikanischen Savanne kann man so dieses ursprünglich, diese Natur spüren. Das ist ja wirklich, da scheint die Zeit seit Jahrhunderten, also seit Hunderttausenden von Jahren stehen geblieben. Also das ist wirklich toll. Wer es noch nicht gemacht hat, wir hatten ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, lass es nochmal krachen, wer weiß.
Aber ist das schön, wenn man sagt, ach, ich brauche die Ruhe, ich muss zu mir selbst finden. Das geht nirgendwie so gut wie in der Savanne, da ist es noch wie vor Jahrhunderten. Du kannst auch in die Eifel fahren, da sieht's auch nicht anders aus. Ist auch wie vor Jahrhunderten.
Denkst du? Oder nach Köthen, in meine alte Heimat.
Das ist auch Ruhe, setz dich aufs Feld, ist billiger.
Ja, ne? Ja, da hast du auch totale Ruhe, weil da will niemand hin.
Gut, also jedenfalls hat mich der Kater um den Schlaf gebracht.
Aber wieso, das finde ich ja das Phänomen dabei, ihr seid ja beide total sportlich schlank, wieso ist der Kater dann so dick?
Ich weiß es
nicht. Ich glaube, ist das so ein Maine Coon?
Ist das so was Graues, so ganz was, viel. Ganz
ich
viel.
Glaube, ein Maine Coon.
Ist das ein Maine Coon, ja?
Ich weiß nicht, oh Gott.
Ist das einfach so
rassebedingt? Geh mal schnell rüber zur Miri und frag mal nach, was es ist. Maine Coon, ja.
Also der natürliche Lebensraum dieser Katze ist die Schäberdose oder was?
Und die Couch, ja.
Ah, und die Couch, genau, ja.
Das ist so die Achse des Hungers, also zwischen...
Halt, nee, nicht Maine Coon, Karthäuser.
Karthäuser,
natürlich. Karthäuser. Wieder verwechselt.
Ja.
Aber die sind ja schon groß und kräftig, aber Carlo ist besonders groß und kräftig. Ja.
Also der hat einfach viel Muskeln und schwere Knochen.
Richtig, der ist einfach gut trainiert. Und der bewegt sich auch viel. Wie gesagt, zwischen Couch und Schäbernapf ist er permanent unterwegs.
Und markiert nachts sein Revier durch Schall.
Mhm. Aber so laut, ich sag's euch.
Der ist auch schon älter, oder?
Carlo ist jetzt, ich glaube, schon 13 oder
14. Ja, das könnte auch Katzendemenz sein. Das setzt doch auch bei denen irgendwann mal unter Umständen ein, dass die auch gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Und dann maunzen die rum und wissen gar nicht, warum.
Ja, so alt ist es, glaube ich, noch nicht für eine Katze.
Nee. Ich glaube, bei ihm ist es durchaus noch Revierverhalten. Und dass er mich überhaupt annimmt, das ist schon ein Wunder, weil irgendwie alle Männer sind wohl immer, also alle oder überhaupt fremde Menschen, die mit ihm in Kontakt kamen, alle Männer, wie das jetzt klingt, da hat er sich nie zeigen lassen. Also hat sich nie gezeigt.
Das ist, weil du Bürsti-Bürsti.
Und ich mache dann halt immer Bürsti-Bürsti.
Die machen wirklich Bürsti-Bürsti.
Ja, natürlich eben mit Tieren. Ja.
Die stellen sich wirklich. Und vor allen Dingen, das funktioniert, wenn du sagst Bürsti-Bürsti und das Bürstchen hast, dann kommt der wirklich und lässt dich Bürsti-Bürsti machen. Das ist echt spooky, was man mit seinen Haustieren so macht.
Aber das ist ja, damit sind wir doch beim Titel dieses Podcasts auch schon angelangt. Da steht jemand und sagt Bürsti-Bürsti und dann kommt er angelaufen.
Bürsti-Bürsti.
Ne?
Ja, ich habe aber noch überlegt, Bürsti-Bürsti wäre das eine. Wir können auch ungeschminkte Wahrheiten sagen.
Ja.
Weil wir heute Morgen in der Sendung hatten wir das Thema, nicht nur wir, sondern das stand jetzt in den Zeitungen, nämlich die Antwort auf die Frage, welcher Politiker oder welche Politikerin das meiste Steuergeld für Schminke ausgibt. Also fürs gute Aussehen, Visagistin, eben die Utensilien, die man so braucht. Und die Antwort war, wir hatten heute Morgen das als eine Art Quiz formuliert und haben gefragt, ist es Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Ja, ist es Karl Lauterbach oder ist es Annalena Baerbock?
Da finde ich es einfach. Hättest du jetzt Anton Hofreiter mit den langen Haaren dazwischen genommen, da hätte ich gesagt, oh, da
gut zu Frau Strack-Zimmermann gepasst.
Ja, da müssen so ein paar, da müssen zwischendurch immer ein paar Packungen rein in die Haare und ähnliches. Diesen Look so hinzubekommen, ist bestimmt auch nicht unaufwendig.
Meint ihr nicht? Ich glaube, da sieht man, dass da nicht wirklich ein Visagist am Werk ist.
Bei Anton Hofreiter.
Bei beiden.
Und bei der Frau Strack-Zimmermann auch. Die hat ja diese Betonfrisur, das ist ja so wirklich so hoch. Und habe immer gesagt, so rein, ich will jetzt gar nicht das werten, was sie sagt oder wie sie sagt, aber man hat bei ihr mal, wie haben wir gesagt, wenn Marvel mal einen Film dreht, wo man wirklich jemanden braucht, so eine weibliche Rolle für was Böses, dann wäre Frau Strack-Zimmermann genau die richtige.
Die ist ein bisschen so wie bei 101 Dalmatiner,
die Böse.
Ja, genau. Nee, wirklich, also so von der Optik her.
Also, ja, und gesagt, Anton Hofreiter dann würde in so einer so Herr der Ringe-Verfilmung mitspielen können, ne?
Ins Hobbit?
Ja, oder den Zauberer, sowas mit den langen. Ach so, okay. Aber was ist dann Annalena Baerbock? So ein bisschen Wonder Woman, die dann so im Flickflack über die Straße tollt? Oder was macht die dann?
Schneewittchen.
Also Anton Hofreiter, ich bin immer noch bei Anton Hofreiter, den sehe ich ehrlich gesagt eher so, das ist jetzt auch nicht persönlich gemeint, rein jetzt äußerlich und ohne Wertung, ich sehe den eher so ein bisschen als Dorftrottel. Wir hatten ja mal diese Diskussion, so ich weiß, er kommt aus Bayern, da gibt's ja vielleicht auch diese Gipfelschafe in Bayern, ja, also diese Schafe, wo dann gerade im Herbst, wenn die dann so voll sind mit Wolle, so ganz dicke Gipfelschafe dort in den Bayerischen Alpen, wo der Anton Hofreiter, ich weiß gar nicht, wo er kommt, ob er Franken, Bayern, irgendwo da unten ist es. Und wenn die dann im Regen stehen dort auf der Weide, die Schafe, und ganz viel Regen dann sich in diese Wolle saugt, ja, und Schafe haben ja ganz dünne Beinchen, irgendwann, wenn dann dort auf der Alm noch ein Windzug kommt, dann fallen die um, die Schafe, und sind so vollgesogen, sind so schwer, dass die von alleine nicht mehr hochkommen. Und da hat man dann eben immer den Dorftrottel geschickt, zu dem man gesagt hat, du musst mal Schafe aufrichten gehen. Und das, und da stelle ich mir so Anton Hofreiter ein bisschen vor. Da steht dann so, jo, moi, ja, und dann geht er los. Aber jetzt rein vom Äußerlichen her. Ja. Mhm. Ist jetzt nicht beleidigend gemeint.
Ja, nicht und Frau Baerbock,
boah, in welcher Rolle? Ach, ich weiß nicht. Frau Baerbock.
Die könnte auch so, wie hießen die denn hier, wo die Mütter alle, Moms, ach, wie heißt denn das? Es gibt so einen Film, wo die Mütter an der Schule so einen Kampf gegeneinander ausführen und
Bad Moms,
genau.
Bad Moms, ja.
Da könnte die so dabei sein, als patente kleine Kuchenbäckerin, die aber gleichzeitig, wie gesagt, mit dem Flickflack die Konkurrenz ausschaltet. Ja.
Und alle aber auch ein Stück weit terrorisiert.
Vielleicht, ja.
Also, ja, doch, ja, das passt ganz gut. Bad Moms.
Also die gibt's jetzt am meisten aus. Dabei sind wir jetzt gelandet.
Ja, natürlich, um den Kreis zu schließen, sie gibt wohl 136.500 Euro im Jahr aus für ihre Visagistin und entsprechende Schminkutensilien. Ich glaube, die Visagistin bekommt 7.500 Euro netto pro Monat.
Da würdest du es auch machen.
Kommt wie ja noch viel? 7.500. Schreibt die Bildzeitung. Also, ja, Quelle.
Wie
bitte.
Netto? Welche Visagistin kriegt denn 7.000
also
netto?
Ich denke, dass die freiberuflich ist oder eben eine Kleinunternehmerin und dass sie dann dort noch die Mehrwertsteuer. Deswegen kommt die Bildzeitung auf diese Formulierung netto, weil dann halt die Mehrwertsteuer noch drauf kommt.
Ich habe nur gelesen, es ist pauschal, also damit ist alles abgegolten und sie reist eben auch mit ins Ausland, wenn sie irgendwo Annalena Baerbock auf dem Termin ist, wo sie auch Interviews geben muss, wo sie also gesehen wird. Also sprich, überall, wo es um Optik geht, da ist sie dann mit dabei und pusht sie auf, ne? Also damit sie wach aussieht.
Ja. Ist das ein Traum? Das hätte ich auch gerne.
Denkst du, ich weiß, es ist aber kein Leben. Also du hast ja kein eigenes Leben. Frau Baerbock ist ja zumindest noch so auf dem Trip zu sagen, ich verwirkliche mich hier und ja, jetzt so als werteorientierte Außenpolitikerin, ja, mache ich mir jetzt einen Namen weltweit, gehen die Geschichtsbücher ein. Aber die Visagistin, die hat ja kein Leben mehr, die muss ja immer mit. Also immer im Hintergrund. Weiß nicht.
Ja, wobei, wo war das denn jetzt? Ich glaube, bei einem Star hier USA und so weiter, wenn die morgens früh aufstehen, da stehen erstmal auch drei Leute dahinter. Ne? Klar, das ist dann privat bezahlt, das geht nicht auf Steuergelder, das muss man immer unterscheiden. Aber bevor die vor die Haustür gehen, auch nur mal irgendwo eine Tüte Chips kaufen gehen, sind die schon eine halbe Stunde in der Maske gewesen, wenn eine halbe Stunde hinkommt. Und ich glaube, bei Angela Merkel war das ja auch so. Der erste Gang war morgens früh im Büro zur Visagistin, die Haare wurden gemacht, die Klamotten rausgelegt und so weiter. Die war auch erstmal beschäftigt, bevor sie an ihren Schreibtisch ging.
Und ja. Ich glaube, wir hatten hier im Podcast schon mal die Empfehlung, diese Netflix-Doku über Lady Gaga, 5'2", glaube ich, heißt sie, was die Größe von den, ja, wo ich so erstaunt war, dass, also ungeschminkt, haben praktisch dort ganze Kamerateams wochenlang, monatelang an der Seite von Lady Gaga gelebt. Und was da für Leute um sie rumwuseln den ganzen Tag, das ist irre. Also, weil du es gerade gesagt hast, ne, so früh aufstehen. Also es sind immer 5, 6 Leute um Lady Gaga rum, aber eben auch Leute, die Haare machen, Physiotherapeuten, weil es da eben auch körperlich nicht so gut geht. Also ständig Menschen, die sie bezahlt, Menschen, die sich um ihr Wohlergehen kümmern. Mhm. Von früh bis spät, ganzen Tag.
Ich glaube, spannend. Wahrscheinlich wären wir auch die Ersten, die meckern würden, wenn die Baerbock da mit verwuschelten Haaren irgendwo steht und dann sagen wir, mein Gott, kann sich Deutschland es nicht leisten, dass die Außenministerin mal vernünftig aussieht. Da hast du ja auch dagegen immer diese amerikanischen Außenminister zum Beispiel, die sehen ja immer aus, als wären sie gerade in den Spachteltopf gefallen. Ja, also das ist ja alles total glatt und die Haare sitzen, ich hätte es fast bombenfest gesagt, aber es ist in diesen Zeiten ja auch wieder schwierig. Also also es ist ja wirklich alles gemeißelt bei denen. Und ich glaube, in Frankreich ja auch, die haben das ja auch, dass das alles hier für die Grande Nation immer glänzen muss. Also insofern ist Deutschland da vielleicht jetzt auf Augenhöhe.
Ja. Joe Biden, der sich, das ist mir letztens aufgefallen im Fernsehen, der bewegt sich inzwischen wie eine Mumie. Habt ihr das auch mal so gesehen? Ja. So ganz, ganz vorsichtig und so ganz mechanische Bewegung. Ich weiß nicht, ist jetzt schon bekannt? Hat er sich beworben für die nächste Amtszeit oder?
Hat er noch nicht kundgetan, nee.
Hat er noch nicht kundgetan.
Und jetzt gerade mit den Dokumenten, die da immer wieder auftauchen, hält er sich wohl auch noch zurück. Aber jetzt ist ja das Gute, es geht ja um wieder. Also für ihn aus seiner Sicht gut, weil es ist ja beim Herrn Pence, also dem Vize von Donald Trump, sind ja auch wieder Dokumente gefunden worden. Also er hat sich auch selbst da bemüht, was nochmal nachzugucken und so weiter. Und jetzt ist, ich glaube, das geht so langsam über, dass es ganz normal ist, dass jeder da noch was zu Hause rumliegen hat.
Mhm. Ja. Ich soll euch übrigens schön grüßen von Martin. Wir haben uns gestern gesehen. Martin hört ab und zu mal rein hier in unseren Podcast. Ich hole mal ein bisschen aus. Wir kriegen auch durchaus Kritik auf das, was wir machen. Man kann uns ja schreiben und so weiter. Und es gab beim letzten Mal massive Kritik für meine Russland-Empathie. Man müsse mich endlich stoppen, so sinngemäß. Also Unverständnis, dass ihr das nicht macht. Unverständnis, dass das nicht geschieht, dass ich gestoppt werde, wenn ich darüber rede, dass eben da ein bisschen empathischer vielleicht auch mit der anderen Seite umgegangen wird. Das klingt dann eben nicht nach kritischer Auseinandersetzung, sondern eher ja schon fast nach einer Drohung. Mensch, der muss gestoppt werden. Wie geht denn das her? Und wir sind gestern ins Gespräch gekommen, also nicht der Martin hat es gesagt, sondern wir sind so ein bisschen über das Thema Streitkultur ins Gespräch gekommen, dass eine pluralistische Gesellschaft eigentlich genau das braucht, weil das ja eine signifikante Kennzeichnung ist, dass man eben auch unterschiedliche Meinungen zulässt. So diese ganze Cancel Culture, du bist nicht meiner Meinung, also bist du mein Feind, diese schwarz-weiß gemalt und so weiter, dass das eben leider sich immer mehr durchsetzt. Und da haben wir gestern lange drüber gesprochen. Schöne Grüße nochmal an Martin. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber trotzdem natürlich heißt es nicht, dass jetzt jemand keine Kritik mehr äußern sollte an uns. Also immer gerne Kritik, immer her damit. Verbessern uns. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, Micha, wahrscheinlich werden wir diese Probleme sowieso nicht lösen. Und wahrscheinlich ist es auch sehr gut nachgefragt, ob die Welt unsere Meinung zu diesem ganzen Konflikt und dieser ganzen Geschichte dort, Krieg und Frieden oder nicht Frieden, dass unsere Meinung da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auch noch nötig ist.
Ich denke ja immer, weißt du, die anderen, die viel cleverer sind als wir, die kriegen ja auch den Konflikt im Gazastreifen und ich weiß nicht wo auf der Welt, kriegen sie seit 30, 40 Jahren nicht gelöst. Wahrscheinlich warten die nur auf uns, dass wir es dann hinbekommen. Ja, also wäre jetzt ironisch gemeint, nein, natürlich haben wir noch weniger Ahnung und man hat immer nur so Eindrücke, vielleicht auch ein Gefühl, ein Bauchgefühl dabei, aber man wird es auch nicht lösen können, nein.
Für die Chronisten nochmal, ich glaube, wir hatten ja auch, war das der Sven, der da mal geschrieben hat, er gesagt, dass er mal so komplett alle Folgen durchgehört hat und wir machen das ja jetzt schon seit, Gott, 2, 3 Jahren bestimmt, ja, ich habe völlig das Zeitgefühl verloren und er meint, dass das eben auch total interessant war, da so praktisch die geschichtlichen Eckpunkte, die wir dann immer haben, mit einfließen lassen, das alles mal so nochmal erzählt zu bekommen, wenn man das mal nachhört. Also vielleicht für die das jetzt in 2, 3 Jahren hören, was ist wichtig in dieser Woche? Ein Wort macht die Runde, die internationale Panzerkoalition. Also das heißt, jetzt ist es wohl beschlossen, Leopard 2 Panzer, die in Deutschland hergestellt werden, die dürfen jetzt geliefert werden. Die werden geliefert in Deutschland, aber auch andere NATO-Staaten werden das jetzt machen. Das heißt, der Westen hat jetzt seinen Einsatz erhöht und hofft, dass die andere Seite dadurch jetzt aussteigt. Also das ist jetzt schon ein bisschen wie ein Pokerspiel. Kann man nur hoffen, dass es so ist. Das führt dazu, ich habe es heute Morgen gesehen bei NTV, die hatten Ausschnitte aus einer russischen Talkshow, da war auch der Putin dabei, dass da wirklich schon darüber diskutiert wurde, dass sie gesagt haben, ob es jetzt nicht ratsam wäre, Dresden zu bombardieren.
Ach, präventiv.
Ist wirklich was.
Ja, wobei in diesen Talkshows, glaube ich, drehen die auch sehr am Rad, oder? Da ja, sind da so einige dabei, die auch in den vergangenen Jahren schon immer Sachen losgelassen haben, wo man sagen muss, na, das ist auch nicht gerade politische Linie Russlands, Gott sei Dank nicht.
Ja. Gut, natürlich besteht immer die Gefahr, dass dort wirklich extrem, wir haben es beim letzten Mal ausführlich, wir wollen das jetzt nicht wieder aufmachen, die Diskussion, aber wir hatten es ja beim letzten Mal, dass natürlich die Gefahr dann auch immer besteht, dass dort wirklich extreme Leute immer mehr unter Bau bekommen, also dass sich extreme Leute, extreme Meinungen auch in Russland dadurch natürlich immer mehr durchsetzen und dass das eigentlich gefährlich ist.
Aber apropos nochmal alte Folgen hören und so weiter, weil man ja auch dann so im Laufe der Zeit, wenn man das nochmal tut, merkt man ja auch, was hat man da für eine Meinung gehabt und wie hat sich da die Welt verändert? Das war zum Beispiel, haben wir seit einem Jahr, sind wir mit Russland, mit der Ukraine stark beschäftigt, aber vorher zum Beispiel auch mit Corona. Also wie man da am Anfang gedacht hat, ach, das ist in China, das ist noch weit weg, da hat man es total unterschätzt. Dann plötzlich war es natürlich die totale Katastrophe. Man dachte immer, ach komm, in 3 Monaten sind wir da auch wieder durch oder so. Also wie man selbst so, man ist ja nicht der Experte, aber wie man selbst so auch Sachen einschätzt und sich verschätzt, ist dann, das vergisst man ja immer. Ne? Wenn wir jetzt heute tagaktuell miteinander diskutieren, dann ist man ja selbst von seiner eigenen Meinung überzeugt. Und wenn man sich das so 2 Jahre später nochmal anhört, ist schon interessant, wie man daneben liegen kann oder wie man auch Sachen über- oder unterschätzt. Ne?
Das ist genau der Punkt. Und da bin ich, wenn ich mich ja vordrängeln darf, weil wir wollen ja auch kulturelle Orientierung geben, gerne hier in diesem Podcast, da bin ich schon bei meinem Buchtipp, weil das genau das betrifft und sich genau auf das bezieht, was du gerade sagst, Micha. Der schwarze Schwan von Nassim Niklas Taleb. Das ist ein Buch, das ist nicht mal ganz neu. Der Taleb ist ein Libanese, der es geschrieben hat, war ein Weltbestseller, ist glaube ich schon 10, 12 Jahre her. Und da geht es im Grunde genommen um die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Das erklärt er alles mal und beschreibt das an Beispielen. Also das heißt so Ereignisse wie 9/11, der Erste Weltkrieg, Börsencrash, Finanzkrisen, Aufstieg des Internets. Also Dinge, die passiert sind, im Positiven, aber eben auch im Negativen. Und die so von der Menschheit einfach nicht absehbar waren. Ja, also der schwarze Schwan deswegen, das geht darauf zurück, dass man jahrhundertelang, also selbst die aufgeklärte Menschheit dachte jahrhundertelang, Jahrtausende lang eigentlich, dass es keine schwarzen Schwäne gibt, dass es nur weiße Schwäne gibt. Ja. Und deswegen war das eine Art geflügeltes Wort, schon die Dichter im Römischen Reich vor 2000 Jahren haben so sinngemäß, da gibt es ein Zitat, ich weiß nicht genau von wem das ist, der in etwa gesagt hat, eine treue Ehefrau ist in etwa so wahrscheinlich wie ein schwarzer Schwan. Oh. Das waren so Redewendungen, ja. Also um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es treue Ehefrauen eben nicht gibt. Und dafür wurde dieses Bild des schwarzen Schwans immer herangezogen. Also Dinge, die eigentlich nicht sein können, die eigentlich nicht existieren. Und dann ist aber eben doch was passiert, nämlich im Jahr, ich glaube 1690, meine ich, so mit den ersten britischen Seefahrern, die Australien entdeckt haben. Und in Australien hat man dann tatsächlich den ersten schwarzen Schwan gefunden. Also den gab es dann doch, ja, den schwarzen. Und deswegen steht der schwarze Schwan bis heute so eben ein bisschen sinngemäß für Dinge, die es eigentlich nicht gibt. Also höchst unwahrscheinliche Ereignisse, die aber eben im Extremfall doch eintreten können. Also man erwartet diese Dinge nicht. Sie haben aber trotzdem einen erheblichen Einfluss auf die Welt. Und die Menschen geben später dann immer überzeugende Erklärungen, dass man es ja doch irgendwie gewusst oder geahnt hat. Aber in Wirklichkeit hätte man geahnt, welche Folgen Corona, welche Auswirkungen Corona hat, hätte man sicherlich alles getan, um das wirklich im Keim zu ersticken. Wie gesagt, hätte man geahnt, dass 9/11 passiert, hätte man sicherlich Dinge tun können, die das verhindern und so weiter. Börsencrashes, Finanzkrisen. Das ist total spannend. Ja, und deswegen, man kann das Buch wirklich sehr gut lesen, streckenweise ist es ein bisschen schwierig, aber man kriegt dann eben so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie überraschend das Leben eigentlich ist. Das betrifft ja nicht nur die großen Dinge im gesellschaftlichen Kontext, sondern auch so das private Leben, wenn man selber mal so guckt, habe ich eigentlich mit den Dingen gerechnet, die sich bei mir so vollzogen haben in den letzten 20, 30 Jahren? War das absehbar? Habe ich mir das ganz anders überlegt, ganz anders vorgestellt? Das heißt, wir haben vielleicht oder glauben, Kontrolle zu haben so über die kleinen Dinge im Leben. Und das glauben ja die Experten jetzt auch in so einer Situation wie jetzt mit dieser Ukraine-Krise oder jetzt Energiekrise und wo alles zusammen. Also man glaubt, die Experten glauben, so die kleinen Dinge in der Hand zu haben. Aber in Wirklichkeit haben eben diese großen Ereignisse, die passieren können, die höchst unwahrscheinlich sind, aber die eben doch passieren können, am Ende gestalten die unser Schicksal viel mehr, das Schicksal von Gesellschaften, das Schicksal unseres Planeten, das Schicksal eines einzelnen Menschenlebens. Also am Ende sind diese Dinge, die man eigentlich nie erwartet hätte, die extrem unwahrscheinlich sind, aber trotzdem die großen Game Changer, sage ich mal. Aha, das ist total spannend und gut erklärt in diesem Buch.
Ach, spannend. Ja. Klingt interessant. Aber ist denn, wie ich jetzt gerade überlege, von auf der anderen Seite her, gibt es ja auch immer Dinge, wo man denkt, ach, jetzt bricht alles völlig zusammen und dann stellt sich hinterher heraus, naja, also so Gesamtstrukturen sind dann doch irgendwie verharrender oder stabiler, als man denkt. Also wie jetzt zum Beispiel durch den Ausbruch des Krieges hat man gedacht, oh, die Wirtschaft bricht völlig zusammen und jetzt kommen die Nachrichten, die deutsche Wirtschaft hat eigentlich relativ robust reagiert und es geht doch irgendwie weiter. Spielt das da auch eine Rolle oder sind das bei dem so Kipppunkte, wo dann wirklich so also alles umbricht und
sich komplett verändert? Es sind, denke ich, eher die großen Kipppunkte. Mhm. Ja, ich denke eher, dass also ja, es gibt ja jetzt so dieses Beispiel, keine Ahnung, Menschen mit Flugangst, ja, die sagen, okay, das könnte natürlich rein theoretisch eintreten, dass das Flugzeug abstürzt, deswegen fliege ich da nicht mit. Dann sagen andere wieder, wenn du mit dem Auto fährst, ist das Risiko viel höher. Das sind ja auch Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten, die da immer abgewogen werden. Aber ich glaube, darum geht's in dem Buch nicht so sehr, sondern es geht wirklich um die großen Kipppunkte, um die großen. Ich meine, gut, wenn man in einem Flugzeug abstürzt, ist das natürlich für einen persönlich auch ein Kipppunkt, ne, und ein Wendepunkt. Ja. Aber es geht um die großen Dinge. Ja, also der schwarze Schwan. Wirklich zu empfehlen, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Kann ich wirklich empfehlen, kann man mal reinlesen. Ist jetzt irgendwie eine neue, überarbeitete Auflage, deswegen bin ich überhaupt drüber gestolpert, weil es jetzt irgendwie eine neue, keine Ahnung, wie auch immer, erstmals zusammengefasst, weil es mehrere Bände waren und so weiter. Also, sehr gut, sehr interessant. Habe ich mir als Kindle Book, als E-Book für 15,99, glaube ich, runtergeladen. Und es hat sich gelohnt. War eine gute Investition.
Interessant, cool.
Ja, der schwarze Schwan. Ja, das wollte ich. In welchem Zusammenhang sind wir denn jetzt drauf gekommen? Ach so, das, weil du gesagt hast, Micha, dass Dinge eben sich manchmal anders entwickeln, als man denkt.
Ja, Christine, hat sich was bei dir anders entwickelt? Hast du was gelesen? Es ist ja bei mir genauso. Ich lese ja auch nichts, deswegen frage ich ja so.
Nee, ich habe diesmal nichts gelesen. Nee, hat sich nichts. Ist alles wie immer. Bleibt so doof.
Auch nichts geguckt. Du hast ein Leben. Du liest nicht, du guckst wenig irgendwie.
Doch, geguckt habe ich. Ja? Und zwar, so ein bisschen Hollywood-Kino. Ticket ins Paradies.
Ach, George Clooney und Julia Roberts.
Genau,
ist der gut?
Bali. Der ist, ja, lustig. Also wirklich seichte Unterhaltung. Das ist quasi ein Ex-Ehepaar, die aber so richtig zerstritten sind, die so gar nichts mehr miteinander am Hut haben, wo die Tochter heiraten will und richtig so Tische irgendwie, der eine sitzt am einen Ende des Raums und der andere muss am anderen Ende des Raums sitzen. Also die sind so richtig verstritten. Allerdings hat sich die Tochter, die irgendwie so Anwalt, also hier Juristerei studiert hat und jetzt gerade ihren Abschluss gemacht hat, jetzt hat sie sich irgend so einen Algenfischer auf irgendeiner Insel, in den hat sie sich verliebt und den will sie jetzt heiraten. Und das ist der Punkt, wo sich die Ex-Eheleute quasi, also Julia Roberts und George Clooney, wieder zusammenschließen und sagen, jetzt müssen wir hier kurz Frieden schließen, weil wir müssen unsere Tochter davon überzeugen, dass der Typ, den sie sich da geangelt hat, der falsche für sie ist. Mhm. Und dann entspinnt sich das so und da passieren halt, ja, also es ist leichte Unterhaltung, aber es ist nettes Popcorn-Kino. Ach, kann man mal machen, Ticket ins Paradies. Habe ich bei Amazon geliehen für 4,99.
4,99, bei Sky hast du es geliehen. Ja? Bei Sky, weil ich kriege immer noch deine Sky-E-Mails. Du bist so, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren meine Ex-Frau, aber ich kriege immer noch die Information, wenn du dir einen Film leihst.
Kriegst du immer noch die E-Mails?
Ernsthaft?
Okay, aber ich bezahle, es geht von meiner Kreditkarte ab.
Genau, aber auch mit dem Filmtitel. Also ich würde es auch sehen, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Porno ausleihst oder so, ich würde es wissen. Ja. Ach, okay. Aber ich kann bestätigen, es ist nicht so. Es ist Hollywood-Kino, von dem Miris Tochter, die ist 15, sie sagt, kannst du voll vergessen. Von dem, sie war mit ihrer Freundin im Kino und
Das ist noch nicht das Alter, da ist es noch nicht so. Ja. Ist schon eher so ein bisschen so gelebte Geschichte. Okay. Und George Clooney und ich meine Julia Roberts, oder? Das ist schon ein bisschen hübsch. Ein bisschen hübsch ist es, mhm, ja. Mhm. Okay. So, bei dir so, Micha?
Also ich habe ja auch kein Leben. Also ich hätte gleich einen Streaming-Tipp, aber ich habe noch einen anderen Tipp, nämlich geht raus, macht was, geht ins Kabarett. Ich war zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder im Kabarett und zwar in Düsseldorf. Da gibt's ja das deutschlandweit berühmte Komödien und die haben ja einerseits immer Kabarettisten aus ganz Deutschland auf Tournee da drin und aber auch ihr eigenes Ensemble. Und ich war wirklich lange, lange, lange nicht mehr da, weil ich auch zwischendurch mag man irgendwie die Leute nicht so des Ensembles, aber es war jetzt so, ich bin mit Freunden drin gewesen und so völlig unbedarft und es war super. Es war wirklich, ich habe Tränen gelacht, viel nachgedacht, viele Dinge kommen natürlich dann auch immer noch mal, wo man denkt, ach ja, guck mal, kann man auch so sehen und interessant mal gewisse Zusammenhänge zu sehen und deswegen wäre mein erster Tipp auf jeden Fall definitiv, macht sowas. Also so Kleinkunst, irgendwo gibt's in jedem Ort, muss nicht immer die ganz teuerste Eintrittskarte sein, gibt ja auch manchmal, ich sag mal, Anfänger oder Kleinkünstler, die nur regional bekannt sind und man geht selten aus so einem Abend raus, ohne irgendwie was mitgenommen zu haben, zu sagen, ach ja, interessant. Also ich fand's super.
Jetzt cool. André hat jetzt auch was. André war auch mal draußen.
Nee. Ich habe wirklich von dem Kabarett was weitergeleitet bekommen. Allerdings steht ja nicht, wo das war, wer das war. Ich habe es heute Morgen weitergeleitet bekommen. Wirklich. Und das ist, also ich würde jetzt wirklich gerne sagen, es ist das Kabarett dort, aber es steht nicht. Und zwar das Leben unter unserer jetzigen Regierung ist wie Schlittenfahren. Nur ohne Schlitten und ohne Schnee und ohne Spaß. Aber es geht bergab. Okay. Ist das so in etwa Kabarettniveau, Micha?
Das könnte fast so sein. Ne? Man müsste es mehr einbinden. Also da war zum Beispiel eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist. Ja, hier, das ging natürlich um Russland und so weiter. Dass der Gerhard Schröder, ja, der Gasgerd, ne? Und da merkt man schon, wenn man es rückwärts liest, Gasgerd rückwärts, was heißt es? Drecksack.
Gerd. Nein.
Wirklich? Gasgerde.
Gasgerde.
Drecksack. Drecksack. Da muss also erstmal, man merkt so, wie der Raum nachdenkt, wie es so zwei, drei Sekunden dauert und dann fangen die Leute an zu lachen. Das habe ich mitgenommen.
Cool. Weil ihr rückwärts sagt, entschuldige, ich ziehe die Stimmung jetzt wieder ein bisschen runter, aber das ist heute ja meine Rolle, okay. Die Stimmung runterziehen. Nee, und zwar, wir hatten in dieser Woche die Bekanntgabe der Oscar-Nominierung und nominiert wurde mit neun Oscars nominiert, im Westen nichts Neues, Antikriegsfilm nach Erich Maria Remarque und Remarque, dieser ist ein deutscher Autor, mit französischen Wurzeln, wird ursprünglich geschrieben Remarque, also nicht mit Q-U-E, also in der französischen Version, sondern Remarque, also wie Mark, wie Pfennig. Und die Nazis haben ihn dann verboten, die haben ihn dann auch ausgebürgert, haben ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und haben dann das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Remarque eigentlich nur ein Künstlername sei und dass er in Wahrheit andersrum gelesen wird, nämlich Kramer.
Ach.
Ja, wenn du Remarque rückwärts liest, kommst du auf Kramer. Ja, das haben die Nazis so als Märchen so ein bisschen in die Welt gesetzt, um eben diesen Mann zu diskreditieren, der ein total spannendes Leben hatte. Der war Lehrer, hat dann so für ein paar Lokalzeitungen in Osnabrück gearbeitet, war dann im Ersten Weltkrieg natürlich als Soldat und hat dann praktisch nach Feierabend diese Erlebnisse verarbeitet und hat mit 29 oder 30 dieses Buch Im Westen nichts Neues vorgelegt, hat das erst eingereicht beim S. Fischer Verlag. Der hat es abgelehnt, hat gesagt, ach, Erster Weltkrieg, ne? Also das war, warte mal, wann war das? Also so Ende der 20er dann, ja. Da hat der S. Fischer Verlag gesagt, das interessiert keinen mehr, ist nicht mehr aktuell genug. Und ich glaube, Ullstein war es, die dann gesagt haben, okay, wir machen das, wir verlegen das. Und es war der größte, also wirklich auf Anhieb, der größte Erfolg, den bis dahin ein deutschsprachiges Buch, also wahrscheinlich abgesehen von der Bibel, also jedenfalls ein deutscher Autor, für sich verzeichnen konnte. Die haben innerhalb von kürzester Zeit fast 2 Millionen Exemplare verkauft. Also dieser Erfolg ging durch die Decke. Wie gesagt, der Erich Maria Remarque, der eigentlich nur Erich Remarque heißt und dieses Maria hat er sich genommen, weil er so auf Rainer Maria Rilke steht, also weil er den verehrt hat. Ja, deswegen Erich Maria Remarque. Und er ist über Nacht zu einem steinreichen Mann und zu einem berühmten Mann geworden und hat sich dann eine Villa im Tessin gekauft, also ist dann nicht mehr in Osnabrück geblieben und ist dann tatsächlich am 31. Januar 1933, der Tag, an dem Adolf Hitler Reichskanzler wurde in Deutschland, ist er wirklich sofort weg und war nie wieder, also kam dann später wieder nach Deutschland und ist, also war wirklich einer der ersten, der gesagt hat, um Gottes Willen, was passiert in diesem Land, und war dann ganz schnell weg und dann erst in der Schweiz und dann eben in den USA. Und das ist insofern interessant, der hatte sie alle. Also der hatte, also der war auch recht gut aussehend. Es gibt einen tollen Ausschnitt aus einem Fernsehinterview von Anfang der 60er, da ist er so Mitte 60 etwa schon, der Erich Maria Remarque. War eine ganz tolle Ausstrahlung, so ganz sonor, so ein bisschen so ein Willy Brandt-Typ. Ah, das soll ich vorstellen. Und der hatte Verhältnisse mit Marlene Dietrich, mit Greta Garbo. Also der hat wirklich halb Hollywood flachgelegt, als er dort unterwegs war, weil er eben wirklich international ein schwer berühmter Mann war. Das wurde ja dann in den USA auch verfilmt, im Westen nichts Neues. Hat damals schon in den 30er Jahren Oscars gewonnen, dieser Film. Und ja, hat das Leben eben von diesem Erich Maria Remarque nachhaltig verändert mit 30 Jahren und ist dann später natürlich zurück und nach Deutschland, ist dann in den 70, ich glaube Anfang der 70er Jahre gestorben. Aber dieser Film, zurück zum Film, hat ihn jemand gesehen? Die Neuverfilmung?
Nein.
Die deutsche Neuverfilmung?
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Ich glaube aber, wir haben hier im Podcast drüber gesprochen und ja, es ist schon sehr, sehr bedrückend, und was wir da erlebt haben, war das Kino nicht, wie bei dem letzten Film, über den wir hier gesprochen haben, den ich im Kino gesehen habe, wo außer uns noch vier andere Leute waren. Das Kino war damals voll. War im Sommer, im Spätsommer, glaube ich, im September oder so. Es war relativ voll, das Kino. Und die Menschen sind wirklich, als der Film vorbei war, sitzen geblieben. Minutenlang, schweigend. Also das war irre. Das war eine ganz, ganz klaustrophobische Situation, aber auch eine beeindruckende Situation. Keiner, nicht ein einziger, ist aufgestanden, hat gesagt, oder Bus fährt oder so. Die sind wirklich alle sitzen geblieben. Toll.
Wenn das ein Film schafft, Wahnsinn, ja.
Was ein Film schafft, ja. Und Gabor Steingart, ja, der macht ja Pioneer, diese Plattform, der hat gesagt, wer nach diesem Film noch Lust auf Krieg hat, der ist ein Fall für den Psychiater. Ja. Also im Westen nicht Neues. Neunmal nominiert für den Oscar. Finde ich toll und ganz beeindruckend, wer Gelegenheit hat, sich das anzuschauen, macht das unbedingt.
Kramer, Remarque.
Also, Kramer und Remarque, so sind wir drauf gekommen.
Vorwärts, genau. Rückwärts.
Erdner?
Erdner. Mhm. Also du, wenn man dich rückwärts liest. André, Erdner. Ja,
stimmt.
Erdner.
Es gibt ja Leute, die können sowas. Die können ganze, ohne weit. Mozart soll das gekonnt haben.
Ich habe auch eine Freundin, die kann das. Die sagt dir den Satz rückwärts, du kannst das aufnehmen, dann umgekehrt abspielen, dann kommt dieses Gorgner hat gesagt. Also es klingt dann immer ein bisschen seltsam, aber schon verdammt, also nah dran. Und die macht das. Sie hat mir mal erzählt, sie hat das gemacht, weil sie sich in der Schule gelangweilt hat.
Ja. Okay.
Ja, das Einzige, was ich, sie war dann immer beeindruckt, weil ich dann sagte, ja, das Einzige, was ich kann, dass ich weiß, welcher Nummer, welcher Buchstabe im Alphabet hat, weil da siehst du aber schon die intellektuelle Minderleistung bei mir. Ich saß in der Schule und habe dann Buchstaben zusammenaddiert, wenn man langweilig war. Also André ist 1, 14, 4, 18, 5 und habe dann die Nummern auf dem Taschenrechner zusammengetippt. Und da war sie von begeistert, dass wir beide, also zumindest eine gewisse Form von Störung haben, die uns in die gleiche Therapiegruppe gebracht hat.
Welcher Buchstabe, keine Ahnung, das M?
M ist 13.
Aha, das weißt du aus dem FF?
Ja, das sind 26 Buchstaben, die man sich merken muss. Aber ich kann.
Aber warum?
Das K? Ja, K ist 11. Also Christine wäre 11, 18, 9, 19, 20, 9, 14.
Stimmt nicht mit dem.
Ja, ich sag doch, das ist eine Form der Schule. Und das ist ja nun auch, also Schule habe ich ja jetzt nicht vor einem halben Jahr abgeschlossen, aber das ist so hängen geblieben. Ich weiß auch nicht,
warum. Hast du in der Schule gelernt?
Nee, das habe ich nicht gelernt, sondern ich habe dann währenddessen, wenn ich das gerade nicht so interessant fand, also bei Rilke habe ich nie aufgepasst. Da hat der André halt zugehört und da war ich dann immer, da habe ich dann mit dem Taschenrechner rumgespielt. Es ist dämlich, es nützt im Leben überhaupt nichts, außer dass man mal schneller weiß, wenn man irgendwas alphabetisch sortieren muss oder sowas. Beim Computergedöns hilft es manchmal, aber nicht wirklich. Man kann nichts damit anfangen.
Ja, aber wir können mit dir zu Wetten, das oder irgend sowas gehen. Das ist ja so eine Inselbegabung. Je. Ich meine, wer kann das noch? Ja, oder super, hier, wie heißt das? Super Dingsi hier, Talent.
Ja, aber was? Supertalent.
Ja, Supertalent. Ja.
19, 21, 16, 5, 18, das wäre super.
Ja, das war ja auch ein Riesenskandal. Dieter Bohlen bei DSDS hatte doch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die immer irgendwelche Sexformate im Fernsehen bedient. Keine Ahnung, Love Island und so weiter. Und er hat doch zu ihr wohl gesagt, also er wollte ja familienfreundlicher, respektvoller und so weiter umgehen mit seinen Gästen und hat sie doch wohl gefragt, hast du außer Abi noch was anderes im Leben gemacht, außer dich vielleicht noch durchnudeln lassen oder so sinngemäß.
Ja.
Großer Skandal. Ja, aber das finde ich ja spannend. Ich meine, was man alles auswendig lernt in der Schule. Überleg doch mal, was wir alles lernen mussten. Diese ganzen Formeln in Chemie, in Mathe, in Deutsch, die Gedichte, wo wirklich nichts, aber auch nichts hängen bleibt. Und das, was man sich selber so gibt, ja, so bei mir halt so ein paar Gedichte, die ich gut fand, das bleibt ein Leben lang hängen. Jetzt stellt euch mal vor, man würde eine Formel finden, die Kinder in der Schule so aufs Leben vorzubereiten, dass sie wirklich nur Sachen lernen, gerne auch auswendig lernen, die ihnen später mal was nützen.
Zum Beispiel, wie macht man Steuererklärung? Wie schließt man eine Krankenkasse ab, eine Versicherung? Ja. Wie hat man die Wettervorhersage zu bewerten oder nicht? Ja. Also, es gibt so viele Sachen, wo
Wie unterscheide ich richtige Nachrichten von Fake News? Halte ich für ganz wichtig.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist inzwischen in Schulen aber tatsächlich angekommen, dass man so Medienkompetenz dann doch mal ein bisschen mehr lehrt. Aber ich denke bei so ganz vielen Sachen, also ich weiß zum Beispiel, ein Freund, der war nach der Schule, ist der zur Bundeswehr gegangen, hatte sich da verpflichtet, so um die 12 Jahre lang, glaube ich. Und dann kam der mit knapp über 30 raus aus der Bundeswehr. Der war lebensunfähig, weil der gar nichts wusste, wie man so im Alltag, was man beantragen muss, wie man irgendwas abschließen muss und so weiter. Das wurde ja alles für ihn erledigt. Und da sieht man auch, ja, das gab es vorher in der Schule auch nicht. Das bekommst du nirgendwo beigebracht.
Aber der hätte dir den Leopard 12 Panzer erklären können.
Wahrscheinlich ja.
Wahrscheinlich.
Theoretisch zumindest. Gefahren ist er ja wahrscheinlich dann doch nicht. Klappte ja nie.
Ja. Interessant. Mhm. Hier, was noch ganz wichtig ist, wir hatten es in der Sendung versprochen, dass wir noch, ich mache jetzt mal einen großen Schnitt, wir wollten über Qualzuchten reden, die in den Niederlanden verboten sind jetzt. Die Meldung war die Überschrift, natürlich ein bisschen reißerisch, ja. Die Niederlande verbieten Möpse.
Ja.
Und da haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mal ein bisschen damit, warum machen die das und so weiter und so fort. Was ja irgendwie nahe liegt. Ja, es geht also um die Möpse, es geht darum, dass die, weiß nicht, also dass das wirklich Probleme macht mit dem Atmen und das dann, was ist das da, das Gaumensegel oder woran hängt denn das, dass die kaum Luft bekommen? Also dass die einfach überzüchtet sind. Das betrifft ja nicht nur Möpse, das sind wohl auch französische Bulldoggen und Boston Terrier und englische Bulldogge und ja, dieses ganze Chihuahua und Shih Tzu und Pekinese etc. Sogar Boxer, auch die fallen jetzt unter dieses Gesetz Qualzuchten. In Deutschland, da scheut man sich, glaube ich, weiterhin so. Es gibt zwar einen Qualzuchtparagraf, aber das ist wohl alles noch ein bisschen zu unbestimmt und zu verpassen.
Das wird immer mal diskutiert. Ne? Und da stehen, glaube ich, der Dackel steht da, glaube ich, auch drauf und der Ritschbeck. Also das kann man ja bis ins Endliche treiben,
ja.
Dass da bei den Rassen immer Sachen rausgezüchtet werden, die unter Umständen zwar vielleicht hübsch sind, also für das menschliche Auge, aber eben für das Tier nicht gut.
Der Schäferhund ja auch. Die haben doch ganz viele sofort immer die Probleme mit der Hüfte beim was ist das hier, der Dobermann. Da wächst doch irgendwie der Knochen, der Schädelknochen falsch, sodass die nach 7 Jahren gerne vorbei sind, weil das ins Hirn reinwächst oder was. Also da gibt es einige Hunderassen, wo das völlig daneben geht, ne?
Es ist immer, wenn eine, also meistens zumindest sagen das die Experten, ist es so, wenn eine Hunderasse mal als Trend ist, also mal richtig in Mode kommt, dann gibt es da natürlich auch immer viele schwarze Schafe, die da irgendwie im Hinterhof nachziehen. Züchten und querzüchten und dann eben auf nichts achten und dann entstehen eben solche Krankheiten.
Die wirklich nur wegen der, ja, also wegen dem Menschen. Also die Natur hätte das nie zugelassen.
Der Mops hätte ja, der Mops in der Natur. Also eigentlich ursprünglich gehören Möpse ja zu den Molossern, also zu den, Bullenbeißer, jetzt mal einfach gesagt.
Ja.
Und da hat der Mops ja eigentlich gar nichts mehr damit gemeinsam.
Gut. Micha, wenn ich Möpse in Zahlen, also vielleicht kann ich mir das merken, wenn ich Möpse in Zahlen mir merken möchte.
13, 15, 5, also OE natürlich, ne? 15, 5, 16, 19, 5, ganz klar.
Okay. 16, 19, was gelernt?
Ich auch nicht. Da kennen wir uns jetzt schon seit, keine Ahnung, und stellen plötzlich fest, was der Micha für Talente hat.
Ja, aber das ist so ein Talent, das verstecke ich halt, weil dafür würde, wenn ihr mich nicht jetzt länger kennen würdet, sondern wir hätten uns gerade so kennengelernt, dann hättet ihr gesagt, oh, der ist gestört, der soll weggehen, der macht
das
bestimmt auch.
Das denken wir auch so, Micha.
Ja, ist mir klar.
Hättest du nach all den Jahren, nach 20 Jahren gedacht, dass bei Micha sowas nochmal auftaucht? Das ist so ein Phänomen wie der schwarze Schwan, ja? Also ein unwahrscheinliches Ereignis.
Ist das jetzt so ein Kipppunkt? Ein Kipppunkt, der alles verändert. Jetzt ist unsere Freundschaft beendet. Schade.
Nein, das ist toll. Ich meine, wir müssen mit dem Micha irgendwie Geld verdienen. Vielleicht können wir mit dem Micha auf irgendwelche Jahrmärkte gehen.
Ich sehe mich
auch. Irgendwie so Wetten machen. Oder wir können ein Radiogewinnspiel draus machen. Und die Menschen müssen irgendwelche ganz verrückten Worte sagen und du musst dann innerhalb einer gewissen Zeit die Zahlen da irgendwie.
Und dann gewinne ich was? Das ist ein tolles Spiel.
Nee, ich finde die Jahrmarkt-Idee besser. In diesen Käfigen, die man dann so hochziehen kann, die so in der Luft hängen, weißt du? Die sind so 3 Meter über dem Boden. Ja.
Schlag den Micha.
Nee, ich sehe mich auf so einer Drehorgel sitzen mit so einem Hütchen in der Hand. Und ihr dreht an der Orgel und ich sitze da und rufe immer nur irgendwie 15, genau. 18, 5, 5, 3.
Oder wir gehen mit dir in die Fußgängerzone, machen das so wie die Hütchenspieler, dass wir sagen, fordert den Micha heraus.
Ja, genau, irgendwie so, ne?
Das ist gut. Oder ich gehe so durch die Straße, wie so Sesamstraße, möchtest du eine 5 kaufen? So. Ja, es gibt viele, viele Geschäftsideen, die man damit machen kann.
Mhm. Menschenskinder.
Wahnsinn. Hm. Hier, wir kommen jetzt mal zu unserer...
Was ist mit deinem Möpsen
irgendwie? Ich wollte es nochmal ansprechen. Okay. Gibt es da jetzt neue Erkenntnisse? Also in Deutschland sind wir noch nicht so weit, nein? Mit diesen Qualzuchten? Also
nee, wird immer mal diskutiert und wenn man ein bisschen querdenkt. Also es gibt ja aber auch wirklich viele seriöse Züchter, wo schon wieder ein Umdenken einsetzt. Also die Nasen nicht mehr ganz so kurz züchten, sondern die wieder versuchen, die Nasen ein bisschen rauszuzüchten, dass die Hunde eben besser atmen können und dass da nicht so viele Krankheiten dabei sind.
Also ich kenne auch Möpse in der näheren Verwandtschaft, die sehr atmungsaktiv und still sind. Also ich kannte auch eine, da war es wirklich so, dass du immer gedacht hast, ach, das arme röchelnde Dampflöckchen, das da rumläuft. Und sie tat einem immer ein bisschen leid, aber ich kenne jetzt auch eine, die heißt Luise Shevardnadze. Also Freunde von mir haben ihren Hund Luise Shevardnadze genannt. Und von der hört man so nix atmen.
Okay. Das ist dann schon so ein Sportmops. Ich glaube,
Sportmops.
Ja, wenn die so gut atmen können und sich gut bewegen können. Also wie gesagt, eigentlich zu den Molossern, also zu den Bullenbeißern insofern.
Und Freunde von uns haben das auch machen lassen, Lutz und Uli, und da geht das eigentlich auch. Also nicht bei Ihnen, also bei Ihrem Hund. Ja, Das ist ein Bulli.
Genau. Sie haben es machen lassen?
Na, operieren lassen. Du musst ja irgendwann, wenn die gar nicht mehr atmen können, musst du da eine Operation machen. Das ist hulle teuer. Aber
kann man das auch mit also Menschen machen, die nachts neben einem liegen? Also ich frage für einen Freund, dass man da irgendwie was so organisiert. Naja, dass man so nachts vielleicht besser ruhiger schläft oder so.
Hast du neben dir so ein Schnarchproblem?
Ja, ich angeblich auch. Also
ja,
aber ich immer nur phasenweise.
Das kommt jetzt darauf an, ob man diesen Freund als Qualzucht definieren kann. also in den Niederlanden gilt jetzt folgende Faustregel. Die Schnauze muss mindestens ein Drittel des Kopfes betragen. Also die Länge der Schnauze.
Also meine hat eine große Schnauze doch, ja.
Ja, die Schnauze eines Hundes ab sofort mindestens ein Drittel des Kopfes betragen, dass es nicht zu klein ist irgendwie. Und daran messen die das wohl irgendwie.
Ah, ja. Okay, ich habe Windhunde, die haben so eine lange Nase.
Ja, bei denen ist kein Problem.
Ist alles gut. Ja. Aber da denken ja die Leute immer, dass sie zu dünn sind.
Ist das so? Wird man auf der Straße angesprochen, so unter dem Motto, ihr Hund hatte, steckt er sich auch immer eine Pfote in den Hals, wie geht's dem so? Ja?
Ich hatte eine Anzeige richtig, also beim Veterinäramt,
da
guckt plötzlich das Veterinäramt an, weil die Menschen irgendwie bei mir am Grundstück vorbeigegangen sind und der Meinung waren, die Hunde kriegen nichts zu essen.
Ach.
Und die haben richtig, ich meine, eigentlich ist es ja richtig, wenn man sowas beobachtet, und da guckst du aber nicht schlecht, wenn dann plötzlich das Veterinäramt bei dir anruft und sagt, so, Frau Hart, wie viele Hunde haben Sie denn und was ist denn da los?
Und wie viel Hundefutter kaufen Sie und essen Sie das selbst oder bekommen die Hunde auch was ab? Haben die wirklich das per Telefon klären können oder sind die mal vorbeigekommen?
Die haben sich, die wissen ja, bei der Hundesteuer musst du ja angeben, was das für Rassen sind. Und die wussten natürlich auch, okay, die sind jetzt per se sowieso schon schlank. Und ich habe eine Galgo-Hündin, die kommt aus Spanien und die hat wirklich so ein Stoffwechselproblem. Also die ist selbst für einen Windhund, ist die wirklich klapperdürre. Und da musste ich, das habe ich aber, als ich die gekriegt habe, wann ist denn die eingezogen, vor 4 Jahren oder so? Habe ich die adoptiert?
So, die Gurke,
weil die so eine lange Gurkennase hat. Da habe ich das beim Tierarzt durchchecken lassen und habe so ein großes Blutbild und die hat wirklich irgend so eine Stoffwechselerkrankung und kriegt da auch Pulver für 100 € im Monat, was immer auf das Futter noch mit draufkommt und trotzdem kriege ich die einfach nicht, also die kann das Futter nicht richtig verwerten und die wird halt einfach nicht dicker und sieht wirklich klapperdürre aus und das musste ich dem Veterinäramt zuschicken, also den Bescheid von damals vom Tierarzt musste ich alles zumehlen und dann die Bestellung von diesem Pulver und das Futter, die kriegt auch so spezielles Futter, was da angeblich noch ein bisschen mithelfen soll, musste ich denen zumailen. Also die haben das schon kontrolliert, was ja auch eigentlich richtig ist. Und dann sind sie aber nicht mehr vorbeigekommen.
Ah, ja.
Aber ich habe es denen auch angeboten, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber trotzdem dachte ich erstmal, oh Gott, jetzt hast du eine Anzeige.
Aber jetzt hast du tatsächlich nur noch so dünne Hunde. Dann werde ich dich nicht mehr besuchen, weil da sehe ich ja so wahnsinnig dick daneben aus.
Ja, ich mache das ja, also angeblich passt man sich ja dann an so.
Ja,
also. Also man sagt ja immer wieder, Herre, so ist Gescherre. Ich warte noch drauf.
Ich würde dann jetzt auch mal länger bei dir einziehen. Vielleicht hilft es ja bei mir dann auch.
Also ich mache das wie Kaiser Nero, ja, also der hat ja wohl irgendwie gesagt, lass dicke Männer um mich sein, ja, dass er selber dann schlank
so,
und
ist
dann,
selber,
ja. Ja. Und so ist es natürlich mit dem Kater Carlo auch, ne?
Wenn man so einen
Kater neben dir auf der Couch sitzt, denkst du immer, Mensch, ei, wie du dein Gewicht so hältst. Ja.
André, Bürsti, Bürsti.
Bürsti, Bürsti,
oh Gott. Oh. Haben wir eine Quizfrage?
Wir haben eine Quizfrage.
Ich habe einen gespielten Witz.
Oh. Ah, sehr gut. Ich habe sowieso noch einen gut, ne?
Geschickt bekommen von der Inaira. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Aber du wir müssen erst die Frage,
ja, genau, gleich dann genau, Witz genau. Da du nie einen gespielten Witz für einen Podcast, für euren tollen Podcast hast, möchte ich dir heute einen schicken. Okay, alles klar. Also mehr verrate ich noch nicht. Vielleicht muss ich ja keinen erzählen.
Da. So, bitte. Kurz und knackig, seid ihr bereit?
Ja.
Was ist ein Kelpie?
Wie?
Ein Kelpie, was ist das? Ist das, was ist ein Kelpie? Ein Anhänger für ein Wohnmobil, ein Trichter, der im Labor verwendet wird, wo man zum Beispiel Make-up herstellt, oder eine Hunderasse?
Kelpie.
Oh Gott, ich hätte gedacht, das wäre ganz
da was. Da wären wir wieder bei ungeschminkte Wahrheit.
Ja. Genau.
Ja.
Make-up muss ja irgendwie hergestellt werden.
Ja.
Oder ein Anhänger für ein Wohnmobil.
Und als Außenministerin kann ich mir vorstellen, hast du so ein ganz wertvolles Kelpie.
Ja.
Also zumindest deine Visagistin. Ja, die hat dann immer den Trichter dabei, weil dann mischt die neu.
Mhm, ja. Genau, die Farbe.
Je nach Situation, die ist ja viel unterwegs.
Ja.
Brauchst ja in Afrika als Außenminister eine andere Farbe. Vielleicht als in Grönland. Oder?
Wie meinst du das?
Frau Baerbock.
Wir wissen, wie das heißt.
Frau Baerbock, ihre Falten werden tiefer. Ich muss jetzt das nächst größere Kelpie nehmen. Ja.
So, tja, was ist denn der Kelpie?
Ich tippe hier auf Wohnwagenanhänger.
Okay, ich nehme den Trichter.
Und wir liegen beide falsch.
Wahrscheinlich.
Und ein Kelpie ist eine Hunderasse.
Nein.
Ach. Eine australische Australian Kelpie.
Quatsch.
Eine australische Hunderasse, so ein Hütehund, so ein bisschen mit kurzen Beinen, aber ganz sportlicher Hund, kurzes Fell. Ein Kelpie, habt ihr noch nie gehört?
Nee, also das Wort kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es, wie gesagt, nicht zuordnen.
Doch. Die Welpen heißen dann Kelpchen.
Wahrscheinlich.
Genau, und geben Milch.
Ja.
Kannst du es mir mal eben in Ziffern sagen? Vielleicht verstehe ich es dann besser.
Nein, kann ich nicht.
Also K-E-L-P-I war es, ja?
Genau.
Ja. Ah ja, wieder was gelernt.
Okay. Und zwar?
Ach so, in Buchstaben. Ja. 11, 5, 12, 16, 9. So. Ich könnte es noch schneller,
Diese Krankheit hat bestimmt auch einen Namen, oder?
Bestimmt. Ich habe ja immer, das sind ja immer so Sachen, von denen man denkt, nee, da bist du der Einzige auf diesem Planeten. Aber letztens hier mit meiner, ich habe vor irgendwann mal von der Knopfphobie erzählt. Und dann hat auch, ich habe den Namen leider vergessen, bitte verzeih mir, es hat eine Frau geschrieben, ihre Tochter hat das auch, als Dreijährige. Und was es ganz, ganz schwer macht, weil kleine Kinder haben ja immer so Riesenköpfe im Vergleich zum Körper. Und deswegen haben ganz viele Pullover immer oben Knöpfe. Und das geht bei ihr leider überhaupt nicht, weil sie eben auch Knöpfe total eklig und widerlich findet.
Siehst du?
Ich konnte ihr dann natürlich schon sagen, keine Sorge, mit zunehmendem Alter, so ungefähr ab 40 wird alles besser, dann ist die Knopftoleranz größer, aber dauert halt noch ein bisschen.
Okay. Also, und hat das jetzt mit diesen Buchstaben und Ziffern, hat das einen Namen?
Habe ich noch nicht nachgegoogelt.
Hat's garantiert.
Bestimmt.
Ja, aber das ist doch
also die Gabe XY.
Ja, aber du merkst dir doch nur
16. Also wer macht jetzt den Witz? Ihr wart ja beide falsch.
Die Ariane.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Den Namen, den ich gerade vorgelesen habe, ist wahrscheinlich nur der Insta-Name. Mhm. Hat mir geschrieben bei Instagram. Und hier steht jetzt aber Ariane.
Okay.
Ariane aus Chemnitz, wenn ich das dazu sagen darf.
Oha!
Na dann mal los.
Ja, okay. Seid ihr soweit?
Ja.
Warte, ich muss erst mal lesen hier.
Ach, du hast den noch.
Ich brauche jemand Freiwilliges, ich brauche einen Eskimo. Wer möchte den Eskimo?
Christine, ich sehe dich da.
Ich sehe ihn schon im Schnee sitzen, Zahlen aufsagen.
Der Eskimo im Schnee mit Zahlen. Aber ich ist so ein bisschen unterkühlt, das könntest du doch gut spielen, Christine.
Wie machst du den Eskimo?
Ich?
Was machst du noch? Ja.
Warum denn ich? Ach gut.
Na gut, also du bist der Eskimo.
Ja.
Du bist der Eskimo. Christine, für dich habe ich jetzt leider nur eine Statistenrolle. Du könntest...
Der kalte arktische Wind.
Ja, oder der Eisbär vielleicht. Eisbär ist auch nicht schlecht.
Der Eisbär.
Eisbär oder...
Oder das Iglo. Darf ich das Iglo sehen?
Nee, pass auf, das Iglo spielt ja eine Rolle.
Ach, das spielt eine Rolle.
Ja, also. Das Iglo spielt eine Rolle in dem Witz.
Okay.
Ja.
Dann bin ich der Schneehase.
Den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ja, okay, du bist der Schneehase.
Ich bin der Schneehase. Ich hoffe,
du huschst immer mal vorbei.
Okay.
Ja, der Schneehase.
Also.
Sehr. Und wie gesagt, Micha, du bist der erste Eskimo, ich bin der zweite Eskimo.
Ach so, okay.
Mhm. So, wir kommen gerade aus der Eskimo-Kneipe.
Ja.
Ja. Hoppi. Eigentlich hatten wir ja trockenen Januar, aber da oben die Januarabende und Nächte, die sind ja sehr lang und es ist ja dunkel und es sieht ja auch keiner, wenn man da einfach mal über die Stränge schlägt.
Mhm, ja, ja, so, okay.
Also das heißt, wir waren ein Trinken.
Ja.
Und sind ja ein bisschen beschaffen. Ja, also ich heiße, wir gehen jetzt so betrunken, gehen wir jetzt so lang durch den Schnee. Der Schneehase hoppelt vorbei.
Ich hatte zwei Wodka auf Eis. Hattest du auch was auf Eis? So.
Ja, ja, und du musst, pass auf, dein Text ist eigentlich, Micha, also der Text von Christine ist klar, ja,
bitte?
Hoppel, hoppel.
Und dein Text, Micha, ist, sag mal, stand da nicht dein Igloo da vorne?
Ja?
Kannst du nochmal?
Also,
ich würde es gerne mal hören.
Also einfach mal, stand da, wo es weiß ist.
Also ich würde mich freuen, wenn du es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen grönländischer anlegen könntest. Also vielleicht so ein bisschen so ein Inuit-Touch.
Sind die Inuit auf Grönland?
Naja, irgendwie da oben.
Ach, da oben.
Ja, also ja. Irgendwo da, wo es Igloos gibt. Ja.
Gut.
Ja,
also ich denke, aber Inuits, die sprechen doch immer mit dieser tiefen Stimme.
Genau, mit der tiefen Stimme. Okay. Richtig, genau. Ne? Vergiss nicht, das sind Walrossjäger und Eisbärenbezwinger. Also das sind schon echte Kerle.
Nur keine Hoppelhasen. Ja. Die lassen sie leben, ja.
Hoppel.
Ich hätte auch Husky spielen können,
wenn wir gerade einen so einen
Schlitten.
Nein.
Wir könnten auf Schlittenhunden fahren. Ja. Micha, würde dir das besser gefallen? Wir sind auf einem Hundeschlitten. Christine macht den Schlittenhund. Und wir fahren praktisch, ich weiß nicht, das ist doch mal eine gute Frage. Darf man als Eskimo betrunken Schlittenhund fahren? Also Schlittenhund, also
Hundeschlitten. Hundeschlitten. Das ist eine sehr gute Frage. Ist das
erlaubt da oben?
Kommt man dann von der Scholle ab vielleicht? Also,
ja.
Gibt's auf dem Eis auch 30er-Zonen, wo man langsam fahren muss?
Fragen über Fragen.
Oder Ruhe, hier ist eine Kindertagesstätte.
Okay.
Ja.
Okay. Also wir können das nicht abschließend beurteilen, ob man als Eskimo auch unter Alkoholeinfluss Hundeschlitten fahren darf. Deswegen lassen wir das. Du bleibst der Hase, ja? Du bist ja der Schneehase. Micha, und du weißt jetzt, stand da nicht dein Iglo. Ja?
Also, davon okay, aber mit der isländischen Stimme.
Ja, bitte.
Ja. Okay, aber
immer an das Walross.
Obwohl, die vertragen ja eigentlich viel. Deswegen kann ich den betrunken und mit isländischer Stimme spielen. Weiß ich gar nicht.
Okay. Ja, stimmt. Aber das kommt eben schon sehr nah. Ja. Wir hatten ja am Anfang den Löwen, ja, der so brüllt, wo man das über 10 Kilometer hört. Mhm. Und das Hippo. Christine, du wirst dich erinnern, diese Flusspferde nachts. Das ist ja irre. Die machen ja so. So, das ist ein Flusspferd. Nachts, wie gesagt, hat keine natürlichen Feinde, deswegen können sie sich den Luxus erlauben. Ich kann mir vorstellen, im Walross, jetzt da oben bei den Inuits, ist ähnlich. Hat ein Walross natürlich, ja doch, ja, der Orca zum Beispiel, ne, ist ein natürlicher Feind vom Walross.
Der Orca frisst die?
Bitte?
Der Orca frisst die?
Ja? Frisst der Orca Walrosse?
Oder ist das auch so ein Planktonfresser? Nee, der Orca frisst.
Orca ist Fleischfresser.
Fleischfresser, ne?
Ja. Na gut, okay. Also das Walross ist jetzt vielleicht nicht ganz so bedrohlich wie ein Hippo, aber du merkst schon, es strahlt in jedem Fall etwas aus auf die Eskimos, die dort unterwegs sind. Also das sind schon echte Kerle. Das wollte ich ja damit nur nochmal unterstreichen.
Okay, gut. Also echte, also so männlich mit tiefer Stimme.
Richtig, genau. Wir kommen aus der Eskimo-Bar.
Der Eskimo-Bar. Die Konsonanten sind drinnen geblieben. Und meistens fangen ja solche Witze dann an mit "Wusstest du schon?" So wie bei der IKEA-Werbung. Wusstest
ja,
du schon?
Ja, sehr schön. Ja, dann so. Hat man zumindest, also man ist jetzt geografisch dann ein bisschen
fast schon, ne? Ja, okay. Also wir sind da.
Inuitiv.
Inuitiv. Ah, guck mal. Ja. Inuitiv habe ich es richtig erkannt. Dude, also, raus aus der Kneipe.
Ja. Aus der Iglo-Bar.
Aus der Iglo-Bar.
Die Schneebar.
Die Schneebar. Hoppel, hoppel,
hoppel. Die Eisbar. Die Eisbar. Schön. Die Eisbar. Tagsüber ist es Mokka-Bar und abends ist die Eisbar. Mhm. So, und da gibt's dann Cocktails.
Okay.
On the rocks.
Hoppel. Gut.
Ja. Hoppel, hoppel, also hoppel, der Hase hoppel, hoppel, hoppel vorbei.
Okay.
Micha und wir wanken nach Hause.
Warum sind das zwei Hasen gewesen? Hoppelt alles hier so doppelt mit seinen 4 Ohren. Ja. Schön war es heute. Aber sag mal, du hast doch gar nicht weit. Hier vorne ist doch schon. Nee. Ist hier, wär da nicht hier vorne dein Iglu gewesen?
Ach, mein Iglu? Oh, scheiße. Ihr habt das Bügeleisen angelassen.
Das ist doch aber unlogisch. Was soll denn der Inuit bügeln? Sein Fell?
Na, das Walrossfell.
Das war, muss doch nicht, nicht gebügelt werden.
Natürlich bügeln die das auf.
Vielleicht das hat schon,
das
auf?
Na, die bügeln das auf, weil die nutzen das als Bettdecke und dann, wenn die abends dann nach Hause kommen, dann ist das angewärmt und dann frieren die nicht so im Iglu.
Oder
also
Anna,
Ariane, ich finde, das ist ein toller Witz.
Ja, Anna, ich finde, vielleicht war auch Annalena Baerbock zu Besuch da und da wurden die Falten rausgebügelt.
Von das der kann auch sein, weil die Schminke alle war.
Genau, zum
oder
Beispiel.
Weil der falsche Dings ja, Käppi-Trichter nicht dabei war.
Käppi-Trichter.
Käppi für die Artis da oben.
Schade. Okay,
gut. Also Ariane, vielen Dank. Ich fand, das war endlich mal wieder eine Benchmark. Das war endlich mal, wir haben ein Zeichen gesetzt, dass es auch besser geht als das, was der Micha hier so abliefert.
Unter den Witzen war es der schwarze Schwan, ein Kipppunkt.
Ja, genau. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Es gibt doch noch lustige, gespielte Witze.
Ja. Du hörst, Ariane, Christine ist noch nicht ganz überzeugt, also gerne einfach ein neuer Versuch, schick nochmal ein.
Ja, gerne mehr davon. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Und ich gehe jetzt meinen Kater auskurieren.
Bürsti.
Ja, ich meine auch den. Ja. Okay,
also macht's dann gut. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.